die meisten Leute, die sich mit KI beschäftigt haben, nicht verstanden haben, dass KI eigentlich falsch benannt wurde. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun, es ist Pattern Recognition von der Technologie her. Natürlich ein Spiegelbild sind vom Bewusstsein vom weißen Mann in globalen Norden, weil die ganzen Daten, die KI momentan aufsaugt, sind zu 92% im Norden produziert, sind zu vielen Prozenten mehr männlich produziert und haben nichts zu tun mit der Weisheit, die die indigenen Populationen zum Beispiel oder die buddhistischen oder die fernöstlichen Ontologien und Worldviews schon seit Jahrtausenden geprägt haben.
Willkommen bei Mensch-Maschine, dem Podcast über Transformation, Bewusstsein und neue Wege des Erfolgs. Ich bin Thomas Seiger und heute spreche ich mit Dr. Charlie Kleisner, einem Mann, der nach 20 Jahren Silicon Valley alles hinter sich ließ, um zu erkunden, was wahre Erfüllung bedeutet. Von außerkörperlichen Erfahrungen über Impact Investing bis hin zur Frage, wie wir in Zeiten von KI menschlich bleiben. Wir gehen heute auf eine Reise, die weit über Technologie hinausführt. Es geht um Mut, Wandel und die Suche nach dem, was wirklich zählt. Viel Spaß beim Zuhören. Charlie, schön, dass du da bist. Lass uns direkt einsteigen.
Es freut mich sehr und ich freue mich auf unser Gespräch und die Themen, die wir heute besprechen können.
Du warst der Teil von Steve Jobs' Team bei Next, der Firma, die später Apple revolutionieren sollte und dann auch noch bei Ariba erfolgreich. Was hat dich dazu gebracht, diese Traumkarriere zu hinterfragen?
Also ich bin 1986 von Österreich ausgewandert ins Silicon Valley, weil ich ein Doktorat habe, Dissertation in Computer Science. Und meine Frau ist Architektin, Amerikanerin. Und für Lisa war das Umfeld in Österreich schwierig, sich selbst zu verwirklichen in Bezug auf ihren Beruf Architektin. Es war alles sehr antiquiert da in Österreich in Bezug, vor allem in Bezug auf ausländische Frauen, professionelle Frauen. Und deswegen hat sie gesagt, können wir nicht nach in die USA gehen? Und ich habe gesagt, ja, das mache ich sehr gerne. Und wir sind dann 1986 in Silicon Valley ausgewandert. Und dort, der Grund dafür war wirklich nicht, um sehr viel Geld zu verdienen, sondern um meinen Beitrag zu leisten für Technologieprodukte, die ich gut finde und da vorne mit dabei zu sein. Also mein berufliches Ziel damals war Chief Technology Officer, der Head Honcho vom Technologieteam, in einer A-Level Company zu werden. Und damals habe ich noch keine Ambitionen gehabt, da auszusteigen oder was anderes zu machen, sondern einfach mitzumachen, ganz vorne. Und das ist mir danach gelungen.
Und Ivan, wie waren das Arbeiten damals auch mit Steve Jobs, nur mal so als Anekdote?
Ja, ich vermisse den Steve momentan sehr, mehr als sogar vorher noch, weil der Steve war schon ein Mensch, der immer alles hinterfragt hat, der eigentlich den Status quo nie annehmen konnte oder auch wollte. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, vor allem wenn man die Philanthropie hinterfragt oder das Finanzsystem hinterfragt, dann stoßt man gleich auf systemische Grenzen. Und der Steve war ein Mensch, der eigentlich diese Grenzen nie akzeptiert hat. Und zum Unterschied von Bill Gates, der natürlich schon damals tolle Technologie kopiert hat und brillant skaliert hat, hat der Bill Gates ja auch in den letzten 20 Jahren die alte Philanthropie kopiert und skaliert. Das Problem mit dem ist natürlich, wenn man was kopiert, was im Prinzip nicht funktioniert, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen, dann kann man sich nicht erwarten, dass mehr Geld mit derselben Methodologie dahinter diese Probleme dann auch lösen könnte. Und insofern würde ich mal postulieren, dass der Steve das ganz anders gemacht hätte als der Bill Gates, aber leider ist er nicht mehr unter uns.
Ja, also das ist im Grunde auch so ein Wandlungsprozess, der sehr viele Unternehmer, glaube ich, jetzt auch mal beschäftigt, ja, von diesem okay erfolgsgetriebenen Treiben, aber auch im Endeffekt dann wieder hinterfragen, okay, wofür ist das Ganze eigentlich?
Wofür ist das Ganze? Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr enttäuscht bin von den Silicon Valley Bossen momentan, wo sie zum neuen Sonnenkönig in Washington D.C. bilden und ihn hofieren, nur um ihre Businessmodelle zu stärken. Das hätte damals bei uns, war das genau das Gegenteil. Wir waren apolitisch und haben uns eigentlich auch nicht, wir wollten uns nicht regulieren lassen. Ist aber auch klar, 2010, 2012, wie die Firmen so groß geworden sind, hätten sie eigentlich aufgebrochen werden sollen und reguliert werden müssen, um eben der Menschheit zu dienen und nicht zu schaden. Mhm. Und wie damals für uns war das kein Thema, weil wir waren eigentlich apolitisch und die Politiker waren noch nicht im Silicon Valley, weil Silicon Valley noch nicht groß genug war, dass sie überhaupt so einen Effekt haben konnte. Und meine eigene, also ich habe mir dann erst nach dem Erfolg mit Ariba hätte ich natürlich super Gelegenheiten gehabt, weiter im Silicon Valley zu bleiben. Wenn man am Höhepunkt seiner Karriere steht, bekommt man auch viele Angebote und die Leute sagen, wie großartig man ist und da es braucht eine gewisse innere Stärke dann, um zu sagen, nein, das will ich jetzt nicht weitermachen, ich will eigentlich was anderes machen. Und schon damals, die 45 Jahren, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, mit 60, 65 noch ganz vorne mit dabei zu sein als CTO, CEO im Silicon Valley. Und ich glaube aber, die tiefere Berufung, die ich gefühlt habe, ist schon damals basierend gewesen auf Ereignissen, die man mit rationalem Denken und mit rationalem Handeln eigentlich nicht erklären konnte. Ich habe schon sehr früh außerkörperliche Erfahrungen gemacht. Damals hat man darüber noch nicht so reden können, weil es irgendwie esoterisch war. Heute weiß man, das passiert einigen Leuten natürlich und ist nicht so esoterisch. Ja. Ich war in der Lage, mit meiner verstorbenen Großmutter zu kommunizieren. Das ist auch, natürlich können es nicht alle und mir ist das einfach so passiert. Oder ich konnte, so wie viele Musiker und Künstler, wenn man sie fragt, wie haben sie das große Kunstwerk eigentlich gemacht? Da sagen viele von ihnen, das ist nicht in ihrem Gehirn entstanden, sondern irgendwie waren sie der Channel, der Conduit, das Medium, um fürs Universum sich auszudrücken. Und ich habe auch solche Erlebnisse gehabt, die mir gezeigt haben, dass ich nicht nur meine Gedanken bin, aber nicht nur meine Gefühle, sondern dass da mehr dahinter steckt. Und ich habe die Gelegenheit genutzt zum Aussteigen, um diese Themen mehr für mich zu erleben, zu erarbeiten und habe mich sehr viel mit Schamanismus und Yoga und Meditation und Buddhismus persönlich auseinandergesetzt. Vielleicht noch eine zweite Komponente, warum wir uns entschieden haben, 2001 auszusteigen. Wir sind zwischen 1999 und 2001 sind wir vermögend geworden durch meine Aktien. Und wir haben uns, wir in dem Fall meine Frau Lisa und ich, haben uns sehr wohl Gedanken darüber gemacht, was das heißt für uns. Und wir sind beide Gott sei Dank zur selben Meinung gekommen, nämlich, dass dieses Vermögen mit Verantwortung einhergeht und zwar nicht nur eine Verantwortung uns und unserer Familie gegenüber, sondern der Menschheit und dem Planeten gegenüber. Und das heißt dann, das hat dann später Impact Investing geheißen. Ja, der letzte Punkt noch, um es abzurunden, warum wir diese Änderung, fundamentale Änderung vorgenommen haben, war, dass wir beide Systemdenker sind. Als Informatiker waren wir ja trainiert in Bezug auf Systemdenken, Architekten genauso. Und wir haben also 2001, 2002 natürlich gesehen, dass die großen Systeme, die Menschheit ja erfunden hat, eigentlich grobe Designbilder hat. Und die großen Systeme sind das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem. Und insofern haben wir sehr, sehr früh dann probiert, uns einzubringen, um diese Systeme zu verändern. Nicht nur die Symptome von diesen Systemen, sondern die Grundursache.
Thema Impact. Wie misst du dann heute den Erfolg? Ja, wenn du jetzt
in diesen Systemen eben auch versuchst, einen Impact zu hinterlassen?
Der Erfolg ist wirklich eine sehr, also der Erfolg wird oft von der Gesellschaft definiert mit oberflächlichen Kriterien, zum Beispiel wie reich man wird, nicht wie glücklich man ist oder ob man einen positiven Beitrag leistet zu was, was größer ist als man selbst. Und wie gesagt, ich würde meinen beruflichen Erfolg in den ersten 40 Jahren meines Lebens so messen, dass ich der CTO von einer Top-Level-Firma werde. Das habe ich dann auch geschafft. Und dann habe ich mich gesagt, so, was heißt das dann für mein Leben? Ich habe das geschafft, eigentlich, was ich mir vorgenommen habe. Und da ist dann mehr in den Fokus gekommen, eben, was kann man mit Vermögen als Mensch erreichen und was ist eigentlich die Verantwortung, die mit Menschsein einhergeht. Und meine Frau ist hier Teil Hawaiianerin und ich konnte in den letzten 25 Jahren vor allem auf die indigene Sichtweise ganz tief verstehen, weil wir sehr viel mit den Hawaiianern zusammenarbeiten. Und die haben ein tolles Wort dafür auch, das heißt Kuleana auf Hawaiianisch. Und Kuleana ist die Verantwortung, die jeder Mensch gegenüber dem Land einer, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Natur hat. Und mir gefällt immer sehr gut in Indigenen, ich glaube in allen indigenen Kulturen, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern diese Beantwortung kommt auch, wird einem gegeben als Privileg. Und das Privileg darf man, das muss man annehmen können, ja, und sagen, es ist ein Privileg für mich und für uns, unseren Beitrag dazu zu leisten. Und insofern dann waren wir da auf der gleichen Schiene, Gott sei Dank, weil sonst wäre die Ehe auseinandergegangen, wenn einer mehr auf Kuleana ist und der andere mehr auf Private Jets, also private Flugzeugen ist, dann ist es ziemlich inkompatibel. Und wir haben uns da sehr schnell gefunden und haben diese Reise auch oft viel zusammen gemacht. Natürlich auch individuell, aber oft auch zusammengearbeitet.
Wow, das sind ja auch ziemliche Frühstücke dran mittlerweile. Ja, du bist ja auch Mitorganisator von einem Netzwerk sozusagen, von anderen Impact-Unternehmern sozusagen. Wie wirkt sich das jetzt mittlerweile aus, also in deinem Rollen, die du jetzt auch einnimmst?
Eben, wenn wir kurz auf Erfolg zurückkommen und dann vielleicht mehr diskutieren. Ja. Für uns hat Erfolg nichts zu tun mit unserem Vermögen. Es ist eher hinderlich in vielen Fällen für Leute, die vermögend sind, ein glückliches Leben zu führen, das auch einen positiven Beitrag leistet. Wir haben gesehen, dass es eigentlich wenig Hilfe gibt für vermögende Privatpersonen, nicht für Institutionen, um sich auszudrücken auf der Ebene und haben vor, ich glaube, 15 Jahren ungefähr ein globales Netzwerk mitgegründet, das heißt Tarnik. Und es ist also für Leute wie für uns, um zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Investitionen zu machen in Unternehmerinnen, Unternehmen, Unternehmerinnen, die nicht nur Geld maximieren wollen oder Profit maximieren wollen, sondern auch einen positiven Beitrag leisten wollen. Und die heißen Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer. Und das war eigentlich unsere erste Fokus vor 20 Jahren, mal solche Leute zu unterstützen auf der ganzen Welt. Und da kann man natürlich Erfolg, in einem einzelnen Investment kann man Erfolg relativ einfach messen, wenn man die Vorstellung hat, was ein idealer finanzieller Return ist von diesem Investment und was der ideale positive, net positive Impact ist. Dann kann man sagen, nach 2-3 Jahren, 4-5 Jahren, ist dieses eine Investment erfolgreich oder nicht? Und dann, ich glaube, mit dem Leben ist es ähnlich. Ist es, wenn es dann zum Sterben geht und man die Gnade hat, bewusst sich aufs Sterben vorzubereiten zu können, dann wird reflektiert, wie man das eigene Leben geführt hat. Und Erfolg im eigenen Leben, glaube ich, ist so definiert, ob man den Sinn seines Lebens erfüllen konnte, in Bezug auf einen positiven Beitrag zu leisten für die Menschheit und für den Planeten.
In dem Zusammenhang, auch wenn du darüber reflektierst, über die vergangenen Projekte, kannst du mir über ein bestimmtes Projekt erzählen, was dich besonders stolz macht?
Ja, das wäre vielleicht auch ein gutes Projekt, um dann die eventuell sogar die KI hineinzubringen. Also wenn man über Systemveränderung vom Finanzsystem nachdenkt, der größte Fehler, Designfehler vom Finanzsystem ist, dass das Finanzsystem so konzipiert ist, dass es nur um die Maximierung von finanziellen Profiten geht und um nichts anderes im Prinzip. Alles andere ist ein Seiteneffekt, ein Zufall, aber wird aber nicht ins Modell integriert. Das heißt, wir waren schon interessiert dran, vor 15 Jahren zu investieren in Sachen, wo die finanziellen Rendite explizit an den nachweisbaren positiven oder negativen Impact des Investments gebunden sind. Mit anderen Worten, wenn das Investment keinen positiven Impact hat, dann verliert man das ganze Geld. Wenn das Investment einen großen Impact hat, positiven Impact hat, dann bekommt man relativ gute Rendite. Weil wenn alle Investitionen so funktionieren würden, hätten wir das System verändert. Weil dann würde keine Investition mehr Geld machen, die Welt verschmutzt. Und da hat es ein Instrument gegeben vor ungefähr 15 Jahren auch, vielleicht ein bisschen weniger, 12 Jahren, die heißen Social Impact Bonds, soziale Anleihen sozusagen, die so konzipiert sind, wie ich gerade erklärt habe, dass wir Investoren mehr Rendite bekommen, falls nachweisbar der Impact funktioniert. Und das erste Investment war in Großbritannien und da ist es um das Thema gegangen, wie können wir dazu beitragen, dass Häftlinge, die entlassen werden, nicht mehr rückfällig werden. Und weil in England zu der Zeit 40% der männlichen Häftlinge, die entlassen wurden, nach einem Jahr wieder im Gefängnis sitzen. Und man weiß ja eigentlich, was zu tun ist. Man muss Training vorbereiten, man muss ihnen Unterkunft geben, man muss vielleicht schauen, dass sie von Drogen und Alkohol unabhängig werden. Das sind alles normale Services, die solche Leute brauchen, um wieder reintegriert zu werden in die Gesellschaft als produktive Mitarbeiter. Und das heißt, und der Staat, der würde sich ja unheimlich viel finanzielle Mittel sparen, wenn weniger Rückfälle sind, wenn man weniger Menschen einsperren muss. Das heißt, man kann es quantifizieren, was es in dem Staat kostet, wenn die Leute wieder rückfällig werden. Und nur diese Primärkosten, nicht einmal die Sekundärkosten in Bezug auf zerstörte Familien und so weiter, hat man berechnet, um zu sehen, wenn wir mit unserer Investition die Rückfallsquote halbieren könnten, dann würde sich der Staat so und so viel Geld ersparen. Und wenn diese Ersparnis zum Teil als Rendite zu uns zurückkommt, nicht alle Ersparnisse, aber Teil davon, dann haben wir mit unserem Geld dazu beigetragen, mit weniger Geld Menschen produktiv zu machen und das System zu verändern. Ich habe mir gedacht, damals, wenn es Zehntausende von solchen Social Impact Bonds geben würde, dann könnte man die eigentlich zusammenpacken und ein Paket drüber schnüren mit Aktien und dass man dann die Aktie so definiert, dass man in Tausenden von diesen investiert und dann würde diese Aktie wirklich auf- und niedergehen finanziell mit richtigen Impact. Leider hat das Modell ist nicht so skaliert worden. Es gibt momentan nur 140 solche Social Impact Bonds und wir haben auch analysiert, was heißt Erfolg für uns in diesem Investment? Nicht, dass wir innerhalb von England geholfen haben, die Rückfallsquote zu senken, das war gut. Aber wir haben das Investment gemacht, um eine systemische Veränderung zu machen, nämlich, dass es Zehntausende von solchen gibt und man dann Equity drüberlegen könnte. Das heißt, in Bezug auf diese Erfolgskriterien war es nicht ein Erfolg, aber wir haben trotzdem, ich habe sehr viel gelernt, warum das nicht funktioniert. Und jetzt kommen wir zu KI und zur Technologie. In der Zwischenzeit arbeite ich am Nachfolgemodell von solchen Ideen mit Tokenisierung von Impact. Das heißt, wenn man Impact digital darstellen kann, dann kann man auch einen Markt drüber legen, wenn ein Markt da ist, und sagen, okay, Investoren kreieren Impact und den messen wir in einer digitalen Währung. Und diese digitale Währung wird dann für alle Stakeholders benutzt, um die zu incentivieren, zu belohnen, dass sie da mitmachen. Und wenn es uns gelingt, da Märkte drüber zu legen, wo man zum Beispiel eben Biodiversitätsoffsets handeln kann, dann kann man argumentieren, dass es einen Beitrag dazu leistet, einen Designfehler vom Finanzsystem abzuschärfen, nämlich dass nur das Maximieren von den Shareholders zählt und nicht alle Stakeholders, alle die in diesem System partizipieren.
Spannend. Also ist es meistens so, dass diese Impact-Ergebnisse oft sehr indirekt erst später irgendwo verfolgbar sind.
Vor allem, wenn sie systemischer Natur sind.
Ja. Und mit KI ist es dann vielleicht möglich, diese Kausalität noch klarer sichtbar zu machen.
Die Kausalität, man muss aufpassen, ja und nein. Wie alles ist, ich habe jetzt hoffentlich glaubwürdig vorgebracht, warum Digitalisierung von Impact auch positiv sein kann. Man darf das aber nicht als Panacea, als Allmittel hernehmen, weil wenn man die Natur nur digital sieht, dann sieht man die Natur nicht. Und ich glaube wieder, dass Technologie ein Hilfsmittel sein kann, aber dann, die Technologie kann nie ersetzen, wir sind da in Tirol heute, was es heißt, die Natur zu erleben, wenn man in den Bergen klettern geht, spazieren geht, wenn man sie erlebt, dass man Teil von der Natur ist. Und also das muss man dann auch integrieren. Technologie kann uns helfen, aber was es heißt, Mensch zu sein, ist Technologie momentan, hat Schwierigkeiten, das uns zu unterstützen auf der Ebene.
Das ist sehr wichtig. Das Thema ist auch das zentrale Thema von meinem Podcast, wo es auch genau darum geht, auch unsere Menschlichkeit immer wieder neu zu finden. In Zeiten, wo die Digitalisierung sehr ein Fortschritt ist, ja, und auch da wichtig zu finden, okay, was macht ein Mensch jetzt einzigartig, wo sehr viele Dinge mittlerweile schon über Avatare und so weiter auch externalisiert werden. Und was macht uns aus? Was macht das Menschliche aus? Was sind deine Gedanken dazu?
Genau, und bis vor einigen Wochen und Monaten ist mir vorgekommen, dass die meisten Leute, die sich mit KI beschäftigt haben, nicht verstanden haben, dass KI eigentlich falsch benannt wurde. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun, es ist Pattern Recognition von der Technologie her. Und dann sehr sophisticated Analyse-Methodologien drüber gelegt und Vorhersage-Paradigmen mit Rückschleife integriert sind, natürlich ein Spiegelbild sind vom Bewusstsein vom weißen Mann im globalen Norden. Weil die ganzen Daten, die KI momentan aufsaugt, sind zu 92% im Norden produziert, sind zu vielen Prozenten mehr männlich produziert und haben nichts zu tun mit der Weisheit, die die indigenen Populationen zum Beispiel oder die buddhistischen oder die fernöstlichen Ontologien und Worldviews schon seit Jahrtausenden geprägt haben. Das heißt, wenn es uns nicht gelingen würde, in den nächsten paar Wochen und Monaten das zu integrieren oder alternative Modelle vorzustellen, die das integrieren, dann wird das eine Normalisierung vom Denken der Menschheit auslösen. Man sieht ja schon, wie das passiert mit Social Media, aber Social Media ist eigentlich ein Kinderspiel in Bezug auf was passiert mit den sogenannten Insights, die 12% von der Energie verbraten auf dem Planeten und uns eigentlich Insights liefern, die irrelevant sind für die Zukunft von der Menschheit. Und wir sind momentan in einer unheimlichen Bubble für KI. Das erinnert mich sehr an die E-Commerce-Bubble, wo ich ja mitten im System war, selber drinnen, 2001, die dann kollabiert ist, 2001. Und was passieren wird, ist, diese Bubble wird auch kollabieren in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Niemand weiß genau wann, aber wir sind schon so weit, dass es bald einmal passieren wird. Und dann, wie bei jeder Technologie, die eigentlich sehr was Gutes dahinterstehen hat oder was Progressives dahinterstehen hat auch, aber zuerst wird es viel weniger bewertet sein, als es bewertbar sein sollte, weil einfach die Investoren so sind, uns unterbewerten und sagen, es funktioniert eh alles nichts. Und dann wird es wieder heraufkommen und dann wird's, wird, wird es für viele Sachen benutzt werden, für das KI sehr gut ist, aber es wird nicht mehr die Verwechslung geben, dass es etwas zu tun hat mit menschlichem Bewusstsein.
Mhm. Genau, also im Endeffekt wird dann die Essenz daraus wieder entdeckt werden, genau, die dann wirklich ein Werkzeug für uns ist.
Ja.
Und nicht gerade den kreativen Geist des Menschen ersetzen kann in der Form.
Und für viele Menschen, wenn man sich vorstellt, wenn man einen Mönch vom Mittelalter vors Internet stellt, dann würde er wahrscheinlich auch glauben, dass Gott dahinter ist, nicht? Weil es schaut so unheimlich massiv aus, dass es nur göttlich sein kann. Und genauso interpretieren viele Leute die sogenannten Einsichten, die Pattern Recognition uns gibt, als Bewusstsein, was ob nichts mit menschlichem Bewusstsein zu tun hat. Menschliches Bewusstsein ist Teil vom universellen Bewusstsein. Man weiß zumindest, dass es über 15 Milliarden in Entwicklung war. Und so zu tun, als könnte das durch einen menschengeschaffenen Algorithmus ersetzt werden, ist Überheblichkeit.
Wenn der Vergleich zwischen Denken und Bewusstsein, ne, also diese zwei verschiedene Elemente, und wo auch viele Menschen uns sagen, dass das, was uns auch jetzt irgendwie so hält an dieser KI, ist im Grunde die Möglichkeit dieses Cognitive Outsourcing. Ja. Diese Denkprozesse, die uns einfach in diesen Loop hält, oder viel Energie verbraucht, auch im Gehirn sozusagen, ja, und uns da quasi die Möglichkeit gibt, diese anstrengende Arbeit des Gehirns sozusagen auszulagern,
ja,
und dann im Grunde aber auch mehr wieder ins Sein zu gehen. Ne?
Und das ist natürlich diese, wie du sagst, die Verwechslung von dem, wer wir wirklich sind, ist natürlich der Hauptgrund für diese Confusion, die wir momentan erleben. Wenn man einmal außerkörperliche Erfahrungen gemacht hat, dann weiß man für sich selber, dass man nicht der Körper ist. Weil man war ja schon außerhalb vom Körper, hat den Körper gesehen. Die persönliche Erfahrung ist die Wahrheit für einen. Und insofern kann man dann nicht mehr sagen, ich bin nur mein Körper. Wenn man Meditationspraxisen hat oder in der Natur aufgeht oder im Flusszustand kommt mit Aktivitäten, die einem erlauben, das Gehirn auszuschalten und einfach da zu sein, dann weiß man auch experimentell und für sich selber, dass man nicht seine Gedanken ist.
Siehst du da bis zu die Gefahr von Identitätsverlust oder auch gleichzeitig Sinnkrise, wenn Menschen einfach lernen, auch jetzt dadurch, dass die KI alles übernimmt, was das Denken, Arbeit so weiter betrifft, diese Wissensarbeit, dass sie nicht mehr wissen, okay, wer bin ich jetzt eigentlich, wenn das im Grunde schon alles von einer KI erledigt werden kann?
Sehr, sehr, sehr wohl. Und man sieht das ja massivst momentan mit den jungen Leuten vor allem, die noch nicht gefestigt sind. Und die haben einen massiven, viele, natürlich nicht alle, aber man sieht größeren Sinnverlust als vorher. Man sieht Anxiety, man sieht Schlafprobleme, man sieht, und alles wird natürlich, die Symptome werden behandelt mit Schlaftabletten, mit Anxiety-Tabletten und so weiter. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Und in meinen Augen die einzige Gegenentwicklung, die man selber machen kann, ist, sich innerlich selbst zu stärken, sich innerlich klar zu sein, was die Aufgabe ist, der Sinn des Lebens, sich inneren Frieden zu schaffen, um dann präsent zu sein in einer turbulenten Zeit, um vielleicht sogar mithelfen zu können, irgendwie den richtigen Weg durch diese multisystemische Krise zu finden.
Wenn man von jungen Menschen spricht, du triffst ja auch viele junge Unternehmer. Was würdest du denen gerne auf dem Weg jetzt geben, also auch vor allem in diesen Zeiten, in denen wir gerade sind?
Ja, wir haben uns sehr damit beschäftigt, jungen Unternehmerinnen zu helfen über die letzten 25 Jahre. Ich habe den ersten Accelerator für Impact-Unternehmen gegründet in Indien vor über 20 Jahren und dann den zweiten in Wien für osteuropäische Unternehmerinnen, den dritten in Honolulu für hawaiianische Unternehmerinnen und jetzt einen in Westösterreich. Und das Erste, was wir diskutieren mit den Unternehmerinnen, ist nicht ihr Unternehmen, sondern wer sie wirklich sind. Und zwar nicht ihre Gedanken, nicht ihre Gefühle, sondern was für Mensch sie sind, auf der Ebene, die wir gerade besprochen haben. Wir helfen ihnen, ihren Seelenkompass auszufüllen. Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Nicht in Bezug auf Konsum, sondern in Bezug auf Menschsein. Weil wenn ein Unternehmer dann ein Unternehmen gründet und das Unternehmen ist in Konflikt mit der Person, wer sie wirklich ist, dann wird es im Endeffekt irgendwann mal zusammenkrachen. Ja? Weil die Leute, die spüren dann die Diskrepanz zwischen ihrem Leben und dem, was sie machen. Und das wird nicht gut gehen, auch nicht für die Investoren. Das heißt, auch wenn wir in Unternehmerinnen investieren, in der frühen Phase, schauen wir uns zuerst die Person an. Ist die Person ein Impact-Mensch oder nicht? Was ist die Motivation für diese Person, ein Unternehmen zu gründen? Wenn sie nur ihren Profit maximieren wollen und eine super Idee haben, investieren wir nicht, weil in sowas sind wir nicht interessiert. Ja? Das Zweite, was wir dann schauen, ist, was ist die Impact-Idee dahinter auf einer höheren Ebene? Hat die Hand und Fuß. Das Dritte, was ist das Unternehmensmodell dahinter? Ist der Impact integriert in das Modell, und wenn es skaliert, kann der Impact größer werden oder nicht? Und dann das Finanzmodell dahinter. Und dann helfen wir Ihnen mit vielen anderen Methoden, die auch nicht Sozialunternehmerinnen anwenden können, ihr Business aufzubauen.
Sehr viele sind aber schon auch ein bisschen ungeduldig. Also ungeduldig. In dem Prozess sozusagen auch dann wirklich in den unternehmerischen Erfolg dann auch immer nochmal zu erreichen, weil im Endeffekt, du sagst es ja auch, ne, es braucht einfach diese Geduld, auch auf längerer Sicht zu planen.
Ne? Natürlich in Österreich könnte man schon einiges machen, ja, in Bezug auf die Unternehmerinnen besser zu unterstützen. Das sind aber alles heilige Kühe. Also seit ich da jetzt ein bisschen was investiert habe, wundert es mich sehr, dass man für normale Unterschriften, die in den USA $250 kosten, einen Notar braucht. Warum braucht man? Warum muss man da 2.000 Euro zahlen für was automatisiert gehört? Es wundert mich, warum ich für ein Termsheet 5.000 Euro einem Anwalt zahlen muss, dass ich herunterladen kann vom Internet und eine Unterschrift mit $250 machen kann. Und das wären eigentlich einfache Änderungen, aber das sind offensichtlich heilige Kühe da, die niemand angreifen will und kann. Und alle sagen immer, wir wollen das Leben leichter machen für die Unternehmerinnen.
Ja. Wo fühlst du dich eigentlich jetzt, wenn man jetzt von Österreich spricht, wo fühlst du dich eigentlich mittlerweile mehr zu Hause? Du fühlst jetzt ja auch zwischen der Silicon Valley und jetzt Tirol immer wieder mal am Reisen.
Ja, wir sind dann vom Silicon Valley ausgewandert 2006 und 2007, weil mir die Energie vom Silicon Valley nicht mehr gepasst hat. Und die nur das Maximieren von den Venture Capitalists und so weiter, das hat mir nicht mehr gut getan. Deswegen sind wir nach Big Sur, an die Küste, an der kalifornischen Küste, 2,5 Autostunden südlich vom Silicon Valley, übersiedelt. Und dort wohnen wir auch heute noch. Das heißt, ich bin jetzt sehr weit weg von unseren erwachsenen Kindern. Eine davon ist in Silicon Valley, die andere in der Sierra Nevada, der andere. Und verbringen, das ist eigentlich unser Haupt Wohnort. Und wir waren bis 2012 sehr viel tätig in Indien zum Beispiel. Also 3-4 Mal nach Indien geflogen, um dort diese Unternehmerinnen zu unterstützen. Und ich bin dann 2012, habe ich ein Sabbatical gemacht, um mir zu überlegen, wie ich mein Leben weiterführen soll. Und da ist eigentlich die Schärfe hineingekommen, dass meine Aufgabe ist, nicht so sehr in Indien präsent zu sein, sondern in Europa als Europäer. Und für die Lisa dann in Hawaii als Hawaiianerin. Und 2012/13 haben wir den Pivot gemacht, dass ich mich engagiert habe, tiefer wieder in Europa und die Lisa in Hawaii. Und wir unterstützen uns gegenseitig in diesen Geografien. Und da habe ich dann probiert, mich auch einzubringen in Tirol. Und vieles in Tirol damals hat mich erinnert an Indien, ein bisschen die Verfilztheit zwischen den Politikern und der Wirtschaftskammer und den Leuten, die eigentlich an den Organisationen, sollte ich eher sagen, die an der Hebelwirkung stehen, um Sachen weiterzubringen in Tirol. Und als nicht als Auslandstiroler war es da sehr schwierig, mich einzubringen, weil ich einfach nicht in den richtigen Kreisen unterwegs war. Das ist nicht erstaunlich, weil fast alle menschlichen Communities sind reserviert gegenüber Ausländern. Und ich sehe das auch total ein. Also ich bin nicht sehr kritisch dem gegenüber. Trotzdem habe ich mich dann in Wien eher eingebracht, in Europa. Und dann nach Covid hat sich eine Öffnung ergeben, auch in Tirol, wo mehrere junge Teams bereit waren, eine Karriere zu starten, die nicht nur über den Profitsektor basiert, sondern auch schauen, dass wir zusammen was aufbauen können in Bezug auf die Veränderung von der Alpenregion, von einer extraktiven, nicht nachhaltigen Region zu einer regenerativen, resilienten Region. Was natürlich ein riesen Unterfangen ist, aber man braucht auch Organisationen, die philanthropisch vor allem, aber nicht nur philanthropisch unterstützt werden, um diese Co-Creation sozusagen auf Englisch, die Visionen zu entwickeln und dann die Tools anzuwenden und die Verbindungen vorzubereiten zwischen den Säulen der Gesellschaft, um dann wirklich hier Systemveränderung anzugehen. Und da habe ich dann das Privileg gehabt, den Impact Hub Tirol mitzugründen, den ersten Accelerator mitzugründen, Impact Pioneer Impact. Wir sind momentan dabei, die erste Impact Academy mitzugründen, um Westösterreicherinnen die Gelegenheit zu geben, da mit zu investieren, und sind dabei, Impact Circus aufzubauen. Wie gesagt, in Nordtirol ist es momentan noch relativ schwierig, von top-down da irgendwie mitzuarbeiten. Deswegen machen wir das bottom-up und auch von der Mitte heraus, wo wir Impact Circus mitgegründet haben, wo Unternehmerinnen sich einbringen können, um eben diese Systemveränderung einzuleiten. Und irgendwann wird es dann auch die Gelegenheit geben, das top-down zu machen. In Südtirol geht das schon, da gibt es schon tolle Projekte, die auch vom Landeshauptmann unterstützt werden, wo man die Gemeinden einbinden kann. Und ich glaube, das wird dann sicher in Nordtirol irgendwann auch die Zeit reif dafür sein.
Voll toll. Also im Endeffekt, ihr macht es immer vom Bottom-up, was du jetzt gerade gemeint hast, da geht es auch um Organisationen, die man gegründet, wahrscheinlich, ja, dann auch wirklich dann den nachhaltigen Impact zu hinterlassen, auch was bis zur Politik hinauf.
Ja, und die Politik muss natürlich dabei sein. Ohne Politik kann man die wirkliche Veränderung gar nicht durchführen.
Warum sind diese dezentralen Lösungen jetzt so wichtig für die Zukunft? Welche Rolle spielen jetzt die jungen Menschen dabei?
Ich glaube, dass die zentralisierten Machtstrukturen nicht mehr in der Lage sind, die komplexen Probleme unserer Zeit anzugehen. Nicht nur wegen der Komplexität, sondern auch, weil die zentralen Machtstrukturen inhärent hierarchisch sind, inhärent kontrollorientiert sind, inhärent nicht kooperativ sind, inhärent nur planen machen und rausführen ohne Feedback-Loops, ohne Emergence, die Entstehung zu beobachten und einzubeziehen, wo sich die Öffnungen ergeben. Und ich glaube nicht, dass die zentralen Organisationen in der Lage sind, das von sich aus zu ändern. Nicht, weil sie böse sind, sondern einfach, weil es so schwierig ist, das von innen heraus zu machen. Und das heißt, wir müssen in der Zwischenzeit fast das Paralleles aufbauen, die Brücken auf jeden Fall stärken zwischen der alten Welt und der neuen Welt. Und die alte Welt gehört genauso verbessert, wie die neue Welt entstehen muss. Eines ist nicht besser als das andere. Die Systemveränderer haben da gute Tools. Eines heißt das Horizon. Da gibt es also drei Horizonte, auf die man sich konzentrieren kann. Horizont 1 ist, die bestehenden Systeme zu unterstützen, dass sie ein bisschen besser werden, dass sie nicht unkontrolliert zusammenkrachen. Horizont 3 ist genau das Gegenteil, die neuen Systeme zu konzipieren. Kann man sich oft noch nicht vorstellen, wie das sind, weil die bestehenden Systeme so sticky und kontrollierend sind. Und dann die dazwischen, der Horizont 2. Meine Aufgabe ist, die Horizont 2 und Horizont 3 vorzubereiten mit dem Rest meines Lebens und die Brücken zu schlagen zu Horizont 1. Die Politik muss natürlich alle drei Phasen unterstützen, idealerweise. Und wenn man mit einem Politiker redet, der beschäftigt ist, die Banken zu retten, die momentanen, dass da keine Verluste entstehen, ist das was ganz anderes, als wenn ich mit einem Politiker rede, um zu sagen, wie können wir die entstehenden Finanzinstitute für den Alpenraum gestalten, damit sie in 10 Jahren einen positiven Beitrag leisten, um diese Transformation vom Alpenraum mitzutragen, nicht mit Einzelinvestments und mit einem Portfolio wo die Ökotourismus unterstützt wird und die Leute, die dann dran arbeiten, permanente Stellen haben und soziale Wohnhilfe dabei ist und mit erneuerbarer Energie versorgt wird und Essen, was regional produziert wird und diese ganzen Sachen gemeinsam unterstützt. Das ist nicht mehr die normale Bank, sondern es ist halt ein Institut, das anders denkt.
Genau, das ist ein Stichwort für mich. Also ich arbeite auch unter einem Projekt irgendwie Bürgerstrom, wo wir die Gemeinschaft Verdi Tirol auch gründen und du hast ja auch einen viel größeren Überblick dazu. Was macht für dich jetzt diese lokalen und regionalen Lösungen global relevant?
Ich bin da sehr inspiriert von einer Person, die ich sehr schätze und auch gut kenne, Dr. Sharma in MIT, ist ein Deutscher, der in Ost-USA tätig ist. Und der hat die letzten 20 Jahre auch mit seiner Frau viel, viel weitergebracht in Bezug auf nicht nur die Finanzwelt, sondern auch wie man, er nennt es Social Soil, also sozialen Boden ernähren kann, wo Sachen entstehen können, die sonst nicht entstehen würden. Das heißt, wie kann man Leute inspirieren, dass sie ihre Vorurteile teilweise erkennen können, wie sie besser zuhören können, wie sie besser ihr eigenes Ego hinten anstellen können, um gemeinsam was weiterzubringen. Und also das sind die Aspekte, die man in die Gesellschaft jetzt hineinbringen muss, um Fortschritt zu machen auf dieser Ebene. Und ob ich jetzt die Frage nicht beantworte, was war die Frage?
Ja, also das macht diese lokalen Bewegungen global relevant.
Und insofern, der Otto spricht von sogenannten Islands of Coherence. Das sind also kleinere Gebiete, Islands, die Inseln, müssen nicht Inseln sein, wo man lokal sehr wohl diese Prinzipien, die man ja kennt, in Bezug auf Resilienz, in Bezug auf Zirkularität, in Bezug auf Lokalität, in Bezug auf Einbindung und so weiter, Biodiversität, wo man das sehr wohl zum Teil verwirklichen kann. Und um das geht es uns ja auch im Alpenbereich, wenn wir Vorzeigebeispiele hätten mit Gemeinden oder kleinen Tälern oder Gemeinschaften, wo sich die Gemeinden schon zusammengetan haben unter der Leadership von lokaler Führung, nicht von jemandem, der von außen kommt, wenn man die dann unterstützt und dann die politischen Prozesse drüberlegt und nicht Steine in die Wege legt, dann kann nur regional was entstehen. Es ist auch wichtig, natürlich global und top-down Ideen zu entwickeln, schauen, wie man diese Prozesse unterstützen kann. Und ich meine, momentan ist gerade das Europäische Forum Altbach und ich würde mir wünschen, wenn das Europäische Forum Altbach eine wirkliche tiefe Schiene aufgebaut hätte, wo wir die großen Probleme von Europa auf der Ebene angehen können, wo wir sagen, oh, wir sind nicht nur so großartig, weil wir nicht die US-Regierung sind, sondern wir haben unsere eigenen großen Probleme. Was sind die? Wir haben über die Überregulatorik zum Teil gesprochen, über Anwälte und Notare. Aber das geht ja viel weiter. Wenn ich investieren will in Deutschland oder in Spanien als Österreicher, wird mir irrsinnig viel in den Weg gelegt. Wo ist da die Leadership von Europa? Und nur die Amerikaner zu kopieren, ist nicht nur naiv, sondern gefährlich. Ich habe mir vor 20 Jahren schon gedacht, es wäre super, wenn Europa der dritte Pol werden könnte zu China und den USA, weil man braucht einen dritten Pol, aber momentan hat die EU noch nicht hingekriegt und hat auch nicht die Vision dafür. Aber diese Vision muss man entwickeln mit den jungen Leuten, weil du junge Leute angesprochen hast. Die müssen sehen, wo können sich die einbringen in die Prozesse, die wirklich Zukunftsprozesse sind, kooperativ, kollaborativ und nicht die alte Generation gegen die junge Generation. Und wenn man die Klimaaktivisten als Klimaterroristen abschreibt, auch in den Medien, dann ist das wirklich der falsche Ansatz. Dann muss man ihnen Gelegenheiten geben, sich einzubringen und sagen, was können wir gemeinsam machen, um die Klimakatastrophe abzuwenden und uns zu adaptieren in Alpenregionen, diese schöne Region, in der wir leben.
Genau, das ist ein guter Punkt, jetzt auch dann nochmal rückblickend auch zu sagen, auch für die jungen Generationen, was wir jetzt gerade auch angesprochen haben, wenn du jetzt eben 20 Jahre zurückblickst, was würdest du dann über diese Phase deines Lebens sagen?
Über die Phase meines Lebens? Ich bin momentan in einer detektiven Phase seid, auch auf einer geopolitischen Situation und makroökonomischen Situation und dem Gegenwind in Bezug auf Impact-Investitionen und muss eingestehen, dass die Latte, die wir uns gelegt haben vor 20 Jahren, nämlich das Finanzsystem zu ändern, haben wir nicht erreicht. Und wir sind nicht einmal nah dran. Und der Grund dafür ist, weil wir eigentlich an Methoden gearbeitet haben, um das bestehende System zu verbessern. Und wir haben nicht hinterfragt fundamental, was heißt es eigentlich, ein Finanzsystem zu haben für die Menschheit, wo wir momentan die Ressourcen von einem limitierten Planeten überschreiten. Und deswegen habe ich mich seit 5 Jahren jetzt sehr sogar intensiver mit Systemveränderung nicht nur auseinandergesetzt, sondern habe auch also Unternehmen mitgegründet, Netzwerke mitgegründet, zum Beispiel Twist, Together We Invest in Systems Transformation, wo wir mit MIT und anderen zusammenarbeiten, um Methodologien aufzuarbeiten, aber diesmal in Bezug auf, was es heißt, Mensch zu sein, nicht nur intellektuelle Methodologien, um zu sehen, was sind die Leading Indicators, dass wir System Change eigentlich machen. Es gibt ja wenig Theorie dahinter. Wie misst man den? Wie nimmt man die Feedback-Schleifen hinein? Wo gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, Self-Korrektur und so weiter. Das heißt, die ganze Impact-Management-Seite gehört neu überdacht und auch kollaboriert mit Researchern. Und da sind tolle Ansätze, auch in Südtirol mit der EURAG unterwegs, wo wir probieren, Kleinregionen auf die sogenannte Donut-Economy abzubilden, wo es sagt, in so einem Donut-Ring, wenn die Menschheit oder eine Gemeinde oder Island of Coherence innerhalb von dem Donut bleibt und nicht einen Overshoot macht in Bezug auf Resourcen Consumption und eine Grundstruktur hat, um die sozialen und ökologischen Kontext herzustellen, dann könnten wir das wieder anwenden. Für Städte funktioniert das schon wunderbar, aber nicht bei uns in Innsbruck, sondern in Kopenhagen und in Amsterdam. Warum kann man nicht der Donut Economy machen für Innsbruck? Nicht?
Ja,
ja, wäre ein gutes Projekt. Und da kann man auch jetzt schon angehen, nicht? Oder für Osttirol oder für Villgrabental oder sonst was. Die Zeit ist reif und man kann es jetzt machen.
Genau, für alle, die jetzt motiviert sind, was kannst du sagen, was kann man jetzt heute eigentlich auch schon machen, um ihr Abblick hinterlassen? Also wo sind die praktischen Schritte, die man auch jetzt schon setzen könnte?
Es ist nicht so einfach, sich einzubringen, wie wir alle wissen. Und trotzdem haben wir alle die Verantwortung, das mitzugestalten. Das heißt, man kann die jungen Leute können sich leider oder Gott sei Dank nicht erwarten, dass sie irgendwo hingehen und da ist ja der perfekte Job. Wir müssen ihn mitkreieren. Und unsere Aufgabe ist es, die Älteren, die Infrastruktur, die Social Soil einzuackern, damit es mehr Möglichkeiten gibt. Ich will da vielleicht noch ein Beispiel sagen von unserer eigenen Tochter. Die ist auch Ingenieurin, hat Maschinenbau studiert mit Mechatronics, sehr erfolgreich auf Stanford und war aber schon immer sehr sozial und wollte sich eigentlich nicht einbringen in reinen Profitwirtschaft. Und vor 15 Jahren, wo sie sich überlegt hat, was soll sie jetzt machen mit ihrem tollen Know-how, hat sie mir gefragt, du, ich will nicht in die Profitwirtschaft gehen, was soll ich jetzt machen? Da habe ich gesagt, was willst du machen mit deinem Leben, in deinem Berufsleben? Hat sie gesagt, ja, ich will CEO und Geschäftsführerin sein von einem Sozialunternehmen. Habe ich gesagt, ja, was die Art von Unternehmen? Hat sie gesagt, ja, ich bin Ingenieurin, ich werde ein Produkt bauen, ein Produkt, das gut ist für die Menschheit. Und da habe ich gesagt, ja gut, super. Dann musst du in die Privatwirtschaft gehen und lernen, wie man ein Produkt baut. Weil das können die Not-for-Profits doch nicht so gut. Aber vergiss nie, warum du in die Privatwirtschaft gegangen bist. Sie war dann 4 Jahre bei Bio-Rad, große Firma, war die technische Leiterin über einen ganzen Produktzyklus, hat gelernt, von Design bis zu Quality Control, wie man sowas macht. Dann ist er durch den roten Teppich vorgelegt worden als weibliche Ingenieurin, die Leadership-Qualitäten zeigt. Aber sie hat gesagt, nein, ich habe nie vergessen, warum ich das gemacht habe. Und ist ausgestiegen und hat ihre eigene Firma gegründet, Amped Innovation. die dort einen tollen Beitrag leistet im globalen Süden für Leute, die solarbetriebene Geräte hernehmen wollen, um ein größeres Einkommen zu haben. Das heißt, dass die Lesson von dem ist, da war eine junge Person, die war so überzeugt, was machen zu wollen, was einen Sinn macht für die Menschheit, und hat dann aber temporär was gelernt, was sie dann gebraucht hat, um sich zu verwirklichen. Ja? Und das, wenn man temporären Abstrich macht, müssen wir alle machen. Ich fliege auch ab, dreimal im Jahr hin und her, und es ist nicht toll, aber man muss schauen, wo sind die roten Linien und wo muss man Abstriche machen. Man kann nicht heiliger sein als der Papst, aber transparent und offen sich selber gegenüber sein, was die Seiteneffekte sind von den Aktivitäten, die man setzt.
Im Endeffekt musst du dich auch dir selbst gegenüber auch rechtfertigen, das, was du darauf üblich da gemacht hast im Laufe deines Lebens.
Und insofern sind eben die Transparenz für mich so wichtig, weil natürlich, wenn man transparent ist, hat man auch Gelegenheiten, angegriffen zu werden. Und das ist auch valide von der Gesellschaft her, zu sagen, hey, was macht's denn ihr Vermögenden? Ich finde, das muss man auch nachfragen. Und ich glaube, die einzige Antwort dahinter ist, dass man transparent sagt, ich verwende mein Mögen für das, das und das und das. Und wenn dann jemand sagt, oh, was wäre mit der Gelegenheit, wenn ich liquider bin und das ist besser, warum nicht? Dann kann ich in das auch investieren, nicht? Und insofern tun sich dann natürlich die Leute, die Vermögen erben, wesentlich schwieriger, weil die sind keine Unternehmer normalerweise und sind auch schuldbehaftet, versteht man auch, warum. Und trotzdem, glaube ich, sollte die Gesellschaft ihnen eine Gelegenheit geben, eben zu sagen, was macht sie jetzt mit dem Geld, das sie geerbt hat? Und ich bin überhaupt für Erbschaftstreue und für Nicht-Dynastien. Unsere Kinder wollte nie, dass die Trust-Babys werden, sonst sind auch beide tolle, professionelle Leute geworden und die haben sich auf nicht viel erwarten können von der finanziellen Seite her.
Sie haben ihr eigenes Team direkt unter anderem sehr toll, bis ihr selbst zu begleiten dürfen, aber jetzt durch das Vorbild, das ich da haben.
Hoffentlich, da muss man sehr humble sein. Also man probiert, die Samen zu setzen. Man weiß nicht genau, wann die aufgehen. Und es ist schön zu sehen, wenn sie später irgendwann einmal aufgehen. Da bin ich sehr dankbar dafür.
Ich bin auch sehr dankbar für das Gespräch heute. Habe auch für mich einiges mitnehmen können. Das ist auch sehr wichtig, ist immer seine Ursprünge immer im Auge zu behalten, warum man den Weg einschlägt und das nicht aus den Augen zu verlieren, wenn es dann auch immer mal sehr profitabel sein sollte. Weil im Endeffekt geht es auch darum, was will ich denn im Endeffekt in der Welt bewirken. In dem Sinne nochmal die Frage, also was können Menschen jetzt hier auch jetzt mit dir randocken? Welche Möglichkeiten gibt es, sich jetzt hier auch zu verbinden, auch mit diesen Bewegungen, die auch von dir mitgetragen werden? Hast du da irgendwelche Organisationen, die wir nochmal jetzt am Ende nochmal vielleicht hervorheben wollen, für Menschen, die sich dafür besonders interessieren?
Also vielleicht noch einmal, bevor wir auf die Organisationen zu sprechen kommen, was Menschen tun können auch. Gell? Das ist wirklich in die Natur, also sich zu überlegen, was Mensch heißt für sich selber. Weil so wie jeder Körper, jeder Geist, ist jede Seele anders. Und was für mich funktioniert, ich gehe gern surfen. Bevor ich surfen gehe, passe ich auf, dass ich bis meinen Körper aufbaue, die Schultern, die Arme, weil sonst kann man nicht gut surfen gehen. Nicht? Und wenn man ein impactvolles Leben haben will, der Impact, die Wirkung deines Lebens ist ein direkter Ausdruck von dem, wer du wirklich bist. Nicht von deinen Gedanken und nicht von deinen Gefühlen, sondern tiefer gehen. Und die Zukunft von der Menschheit ist ein direktes Resultat vom Bewusstsein von der Menschheit. Und momentan schaut es nicht so gut aus. Und wie kann ich, das heißt, meine Frage für mich war, wie kann ich dazu helfen, dieses Bewusstsein von der Menschheit ein bisschen anzuheben? Und da ist dann wirklich der Hebelpunkt das eigene Bewusstsein. Das heißt, was ich jungen Menschen mitgeben will, ist auch am eigenen Bewusstsein, auf der eigenen Achtsamkeit zu arbeiten, sich zu überlegen, es gibt ja auch Hilfen da, wer sie wirklich sind, und in die Natur gehen. Mit Meditationspraxisen kann man machen beim Gehen, muss nicht schweigend sitzen und so weiter, um den inneren Frieden zu entdecken und die innere Ruhe, die notwendig ist, um dann im Leben eine eine Rolle zu spielen, eine andere Rolle zu spielen, aber für alle Rollen ist es wichtig, nicht nur für eine. Und da sich zu assoziieren mit Unternehmen, wo die Unternehmensführung dieses Konzept versteht und auch selber vorlebt. Weil die Unternehmen, der Impact von Unternehmen ist ein direktes Resultat vom Bewusstsein von der Unternehmensführung. Das heißt, wenn man irgendwo hingeht und arbeitet für ein Unternehmen und die Führung von diesem Unternehmen ist Hardcore Profits, 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 temporär ein, zwei Jahre vielleicht, wenn man es wirklich gutes lernt dabei, aber dann wieder weggehen. Ja.
Und da gibt es auch die Möglichkeit, sich mit solchen Unternehmen zu vernetzen. Also du bist ja auch quasi sehr aktiv in dem Bereich und da gibt es auch die Möglichkeit, das online zu finden.
Es gibt mehr Möglichkeiten. Also ich kenne jetzt die Schiene vom Impact Hub Tirol am meisten. Es gibt aber viele andere genauso. Also über den Impact Hub Tirol gibt es jetzt das Co-Act. Das waren früher die Impact Days. Die basieren Oktober 2 und 3. Und es ist wirklich für alle, die sich einbringen wollen, um sich zu vernetzen und zu schauen, was für Projekte passieren und dann schauen, wie man sich einbringen kann. Das wäre eine Schiene. Und die zweite ist im eigenen Bereich dann agil und aktiv zu werden und diese Fragen zu stellen. Ich meine, ich bin gerade dabei, die erste Impact Bank von Österreich mitzugründen, weil es keine Banken gibt, die transparent, wo es zumindest die negative Sachen herausnehmen. Und wenn die, glaube ich, jeder, der Bankkonto hat, das sind alle jungen Leute, haben ein Bankkonto, die sollten nachfragen, was mit ihrem Geld passiert in der Bank. Ja? Und die Banker werden sagen, sie wissen es nicht. Bestimmt auch, aber das spricht sie auch nicht frei von der Verantwortung, das zu wissen. Und weil ich glaube, ich habe Recht darauf, dass mein Geld nicht dazu benutzt wird, gegen meine Werte zu arbeiten, wenn meine Werte gegen die Rüstung sind und für den Frieden. Und gegen die Kohlekraftwerke und für erneuerbare Energie. Und die Banker sind natürlich die massivst die alte Welt unterstützen, die in die Waffenindustrie massivst investieren, die in die alten Kohlekraftwerke massivst investieren, mit unserem Geld.
Genau, so trägt jeder auch Verantwortung in dem Moment, heutzutage, wo man dann im Einkaufen,
wie man konsumiert, was man trägt, wohin man fährt, da kann man alle und wieder, niemand kann an den bestehenden Systemen voll vorbeigehen. Wir können aber alle bewusster leben und wenn wir alle bewusster leben, dann hat es sehr wohl einen Impact auf die Produkte, die gebaut werden, auf die Services, die angeboten werden, auf die Bankers, die dann sagen, oha, wenn die ganzen Leute verlieren, die gehen zur Impact Bank, was passiert dann nicht?
Ja, ja. Und so hat jeder die Möglichkeit, die Welt auch mitzugestalten, in der Richtung, die uns alle die.
Natürlich ist es nichts, es gibt keines, was rein ist. Ja? Und das muss man auch sehen. Und da muss man mit dem ins Reine kommen sozusagen und sagen, okay, wir machen da Trade-offs und wir gehen weiter. Aber die Intention ist immer, dass wir besser werden. Ja? Und jedes Unternehmen hat einen positiven und einen negativen Impact. Für mich ist es wichtig, dass das Alignment mit der Unternehmerin so ist, dass wir zusammenarbeiten, um einen positiven Impact über die Zeit zu maximieren und einen negativen über die Zeit zu minimieren.
Ein wunderbarer Schlusssatz. Das war Mensch-Maschine, wo wir Kunden wie Technologie und Menschlichkeit zusammenfinden. Danke, Charlie, für deine Zeit und deine Weise.
Vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
Danke fürs Zuhören. Ich bin Thomas Seiger und das war Mensch-Maschine.